Also wir haben in Deutschland gut 3000 Menschen, die über 100 Millionen Finanzvermögen haben, also frei verfügbares Vermögen. Und Milliardärsfamilien haben wir ungefähr 237. Das ist der aktuelle Stand. Das ungefähr ist ein Riesenproblem, also dass ich jetzt ungefähr sagen muss, weil wir es, finde ich, besser wissen müssten. Wir haben die Daten aber nicht. Der Staat hat kein Interesse daran, diese Daten zu erheben. Also der Staat, der bei Bürgergeldempfänger gerne die Zahnbürsten zählt, um zu gucken, ob da noch jemand in der Wohnung mitsitzt, der interessiert sich nicht für die Frage, wer besitzt eigentlich in diesem Land wie viel. Ich finde, das sollten wir wirklich wissen, um dann als Gesellschaft vernünftig debattieren zu können.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich Julia Friedrichs zu Gast in der Show. Für ihr Buch Crazy Rich hat sich Julia Friedrichs auf die Suche nach den reichsten Personen in Deutschland gemacht. Sie hat Multimillionäre und Milliardenerben getroffen. Menschen, die sich sonst eher vom Rest der Gesellschaft abschotten, haben ihr umfassende Einblicke ermöglicht. Und sie fragt in ihrem Buch danach, welche Gefahren die wachsende Vermögensungleichheit eigentlich für unsere Demokratien birgt. Ja, mit Julia Friedrich spreche ich darüber, bei wem sich der Reichtum in Deutschland ballt. Wir befassen uns auch ein kleines bisschen mit der dekadenten Welt der Superjachten und sprechen natürlich über die Begrenzung von Reichtum. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Friedrichs, vielen Dank, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
Sehr, sehr gerne.
Ja, welcome back, könnte man ja sagen. Sie waren ja schon mal mit Working Class mit Ihrem Buch zu Besuch. Ja. Dieses Mal, Frau Friedrich, sind Sie in die Parallelwelt der Superreichen abgetaucht mit Crazy Rich. Sie haben da Multimillionäre und Milliardäre getroffen für Ihr Buch. Und Sie haben sich auch mit Fragen befasst, ob die enorme Konzentration von Vermögen, die wir gerade sehen, zu einer Gefahr für unsere Demokratien wird oder geworden ist bereits. Mhm. Wir wollen über all das natürlich auch noch im Detail sprechen, aber für den Einstieg vielleicht mal zusammenfassend. Warum denken Sie, Frau Friedrich, ist es wichtig, dass wir mehr über die großen Vermögen und die wenigen Superreichen erfahren zum einen, weil das ist ja auch eine sehr undurchsichtige Welt, und auch, dass wir als Gesellschaft mehr über Vermögensungleichheit und Vermögenskonzentration sprechen?
Ganz, ganz große Vermögen sind so wie ein riesiger Hebel, an denen man sitzt. Das heißt, alles, was man will, Ideen, die man hat, Wünsche, die man hat, aber eben auch politische Einstellungen, die man hat, können durch diesen Hebel vervielfacht, vertausendfacht werden. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, wie ticken denn sehr Vermögende, was wollen sie, was halten sie von den wichtigen gesellschaftlichen Fragen in unserem Land, weil sie einfach so eine große Chance haben, dass all das, was sie möchten, auch tatsächlich wahr wird. Zum Zweiten glaube ich, dass Deutschland durch eine sehr große Vermögensungleichheit wahnsinnig geprägt wird. Wir haben uns da verändert als Land. Wir waren immer ein Land, in dem Arbeit quasi der wesentliche Faktor war. Und bei Ungleichheit haben wir dann oft aufs Einkommen gestarrt. Also wie viel verdient jetzt da der Manager im Vergleich zu einem Arbeiter? Das ist auch wichtig. Aber was Deutschland ausmacht und wo wir international immerhin noch Spitze sind, könnte man etwas zynisch sagen, ist, dass in kaum einem Land die Vermögensungleichheit so groß ist wie bei uns. Vor allem unternehmerisches Vermögen liegt in den Händen von ganz, ganz wenigen Menschen. Und wir stehen jetzt gerade auch in einer Phase, wo es um den Umbau der Wirtschaft geht. Wird die klimafreundlich werden? Haben wir noch die tollen, innovativen Ideen? Und auch da finde ich es einfach wichtig, darüber zu reden, dass diese Entscheidungen ganz, ganz wesentlich von ein paar Menschen abhängen, die sich aber oft darauf zurückrufen, dass es ihre Privatsache ist. Und da beißt es sich meines Erachtens nach.
Ja, Risikovermögen sind natürlich keine Privatangelegenheit. Wir wollen noch darüber sprechen, Frau Friedrichs, wie Sie es genannt haben, wie Sie ticken, die Superreichen, die Sie da getroffen haben. Zum Beispiel Hans-Peter Wild, Capri-Sonne-Gründer. Ja. Und wir wollen auch ganz nüchtern auf Zahlen schauen. Also wer eigentlich als reich gilt und wie viel die Reichen in Deutschland vom gesellschaftlichen Kuchen haben. Aber jetzt mal ganz kurz was Spaßiges und Illustratives vielleicht auch für unsere Zuhörenden für den Anfang, damit die vielleicht auch einen Eindruck davon bekommen, in was für Sphären wir uns hier bewegen. Mhm. Denn das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, Frau Friedrichs, da ging es um die prekäre Working Class, ne? Also Menschen, die hustlen und trotzdem nur mit Ach und Krach über die Runden kommen. und in welchen Sphären wir uns im Gegensatz dazu in der Welt der Superreichen bewegen. Das machen sie gleich am Anfang ihres Buches mit einem Blick auf Superjachten deutlich, also das teuerste, was ein Mensch gerade besitzen kann. Ja. Vielleicht können Sie zum Amüsement hier mal schildern, was sind denn so die krassesten Exzesse, die Ihnen bei Ihrer Obsession mit Yachten von Superreichen, die Ihnen da begegnet sind? Und was denken Sie vielleicht auch, lernen uns diese Luxusschiffe über die Superreichen oder vielleicht auch eher über die Strukturen, also den gegenwärtigen Kapitalismus, in dem wir leben?
Genau, das wurde ein bisschen manisch bei mir. Ich habe mir die Boote exklusiv abonniert, das Fachmagazin für Superjachten, und bin tatsächlich sehr tief abgestiegen in diese Welt, weil sie zum einen natürlich erstmal plastisch macht, wie viel Geld da ist. Mhm. So ein Ding kostet im Extremfall 600 Millionen Euro Anschaffungskosten und es kostet dann pro Jahr dann nochmal 60 Millionen für den Unterhalt. Einmal volltanken, 500.000. Mir ist erzählt worden, auf manchen Yachten steht ein gläserner Grill für 500.000. Immer eine Crew von 20, 30 Leuten, die, das war eigentlich meine Lieblingsstory, bei einer Yacht, die so ein Fenster hat, was oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche ist. Und da können sich dann die Gäste in so eine Art Theater setzen und können die Crew bitten, stülpt euch doch mal Meerjungfrauenschwänze über und schwimmt ein bisschen vorm Fenster her, um uns zu unterhalten. Das heißt, diese Summen zeigen halt, ja, das Geld muss man haben, das Geld muss man überhaben, weil Superjachten gewinnen auch nicht an Wert, sondern sie verlieren eben an Wert. Das heißt, Superjachten zu besitzen, ist wie Geld in den Ausguss zu gießen. Wir sind also da ja in einer Sphäre, wo Dekadenz und Überfluss wahnsinnig plastisch wird. Hm. Aber zum anderen fand ich es auch total faszinierend, auf was der Mensch kommt. Ich habe mir relativ begeistert Mini-U-Boote angeguckt, mit denen man dann zu privaten Tauchgängen starten kann. Ich bin staunend über diese Boote spaziert, 100 Meter lang, 5 Etagen, wo dann eine Familie Urlaub macht. Mhm. Ja, also das war so ein bisschen meine Einstiegsdroge, war die Welt der Yachten, die ganz viel klar macht, aber dann natürlich auch eine ziemlich simple Metapher oder ziemlich simple Einstiegswelt sind, weil natürlich gibt es auch ganz viele Superreiche, die haben keine Superjacht, und es ist so ein bisschen das Offensichtlichste, das Schimmerndste an der Oberfläche.
Hm. Die Menschen, die Sie getroffen haben für Ihr Buch, Sie haben ja einen so einen Hauptprotagonisten, aber auch weitere getroffen, haben die eine Yacht?
Ja, einer auf jeden Fall, Hans-Peter Wild, der Inhaber von Capri-Sonne. Der ist auch, nachdem wir haben ja auch einen Film gemacht, eine Fernsehdokumentation, Milliardenspiel. Und nachdem er bei seinem Rugby-Team in Paris war, das er sich gekauft hat, hat er meinen Kollegen Jochen Breyer dann mit dem Privatjet nach Deutschland geflogen und hat dann gesagt, ich fliege jetzt auf die Yacht. Ja. Das heißt, der hat eine, die ist auch bekannt geworden, weil es von der so ein Video gibt, die ist in der Karibik, ist die mal außer Kontrolle geraten und dann in so einen kleinen Hafen reingefahren und hat diesen Hafen zertrümmert. Also die kann man sich auch angucken. Eine türkisfarbene, relativ große Yacht.
Ja. Ja, man lernt auch, es fängt bei der Superjacht erst an und dann geht es weiter zur Megajacht und Gigajacht.
Genau, das ist das Trumpfquartett der Superreichen. Und man braucht eine immer längere, um noch vorne mitzuspielen. Also vor einigen Jahren war 60 Meter schon imposant, heute ist es eher niedlich. Und ich habe mit einem Werftbesitzer aus Deutschland gesprochen, die hatten eine 118-Meter-Yacht gerade ausgeliefert. Und auch die, ich finde, das ist einfach das Verrückteste, die ist denn für eine Familie, die damit halt Familienurlaub macht. Und die Dinger sind dann aber so groß, dass die in ganz viele Häfen gar nicht mehr reinpassen. Also der eigentliche Sinn des Ganzen, dass man vom Wasser her die Welt erkundet und dann in Häfen anlegt, das ist mit den Dingern gar nicht mehr möglich. Die haben dann manchmal noch so Garagen an der Seite, wo dann so 30-Meter-Boote als Beiboote noch sind. Also wie das, was man so ja bei so Rentnern mit riesen Wohnmobilen kennt, dass die dann noch den Smart hinten dranhängen haben. Das gibt's bei den Superjachten auch.
Ja, ist einfach Next Level dann. Eine Stufe größer.
Absolut, ja, schon over Next Level.
Ja, eine Zahl, die ich auch spannend fand, deswegen erwähne ich sie jetzt mal hier, die nochmal illustriert oder ein Schlaglicht drauf wirft, auf die globale Ungleichheit, dass 6000 Superjachten, dass da der Betrieb in einem Jahr, die instand zu halten, dass das auf einen Schlag alle Schulden aller Entwicklungsländer tilgen könnte, Stichwort Schuldenschnitte weltweit.
Genau, muss man sich entscheiden, was man mit seinem Geld machen will, ne?
Genau. Genau.
Und die Menschheit heute hat sich eben für den Betrieb von Superjachten entschieden.
Ja, und der Markt boomt, genau. Weil natürlich auch der Club der Superreichen weltweit wächst.
Es gibt sogar Wartelisten, was natürlich für die Klientel fast demütigend ist, dass man nicht sofort drankommt. Also wer heute eine Superjacht kaufen will, der muss sich wirklich auf Wartezeiten einstellen. Katastrophal, kann man sagen. Aber mich hat tatsächlich am meisten fertig gemacht, diese unfassbare Größe. Und wenn man dann eben auf diesem Boot steht und das 5 Stockwerke hat und man braucht eine halbe Stunde, um überhaupt einmal überall gewesen zu sein. Und dann denkt man, damit macht jetzt eine kleine Familie Urlaub und wird aber die ganze Zeit von 20 bis 30 Leuten umtüttelt. Also überhaupt die Anwesenheit von Personal ist ja was glaube ich, woran man den Normalreichen vom Superreichen unterscheiden kann. Ein superreicher Mensch hat in der Regel Menschen, die sich um alles kümmern, eine Entourage. Und das wird natürlich auf diesen Booten extremst, weil es geht ohne diese Entourage nichts. Und für mich wäre das ja auch wirklich die Albtraumvorstellung von einem Familienurlaub. Da hat man endlich mal Zeit und dann sitzt man aber mit 20 anderen auf diesem Boot und kann sich noch nicht mal in Ruhe irgendwie unterhalten, weil ständig einem ein Langüstchen gereicht wird oder einem jemand den Rücken massieren will. Also ich fand einfach diesen Gigantismus und das jemand das für sich einfach beansprucht, für sich als Einzelmensch, mit seiner kleinen Familie vielleicht noch.
Ja, ich denke mal auf den ökologischen Fußabdruck, den diese Yachten haben, auf den müssen wir gar nicht näher hier eingehen, ist ja ziemlich obvious. Ja. Und die ein oder andere Person, die uns jetzt hier zugehört hat, die hat sich wahrscheinlich auch schon in Klassenrage hineinmanövriert. Aber es geht natürlich nicht primär um die Gier einzelner Reicher, die zu solchen Exzessen führt, sondern um ein System, das auf Wachstum, Statuskonsum und Verschwendung basiert. Im Kleinen spielt sich das ja auch bei uns ab. Ne? Also Sie haben selbst ja schon die Rentner mit ihren riesigen Wohnmobilen und dem Smart dann hinten drin erwähnt. Ihr Buch ist entsprechend auch kein Reichenbashing, sondern ein kluges Sachbuch, was soziologische Feldforschung verbindet mit Fakten über Vermögensungleichheit und da uns erstmal eine Bestandsaufnahme der Vermögenskonzentration überhaupt bietet, die dann am Ende dafür sorgt, dass einige wenige dann solche Entscheidungen treffen können wie Hans-Peter Wildner. Also Geld in die Hand zu nehmen für ein kleines Vergnügen, Geld für eine Luxusjacht in Ausflussraum hinunterkippen. Ja, also ist ja nichts Produktives, so eine super Yacht.
Ja, ein paar Arbeitsplätze hängen da schon dran.
Ein paar ausgebeutete Arbeitsplätze von Leuten, die dann am Ende als Meerjungfrauen posieren müssen.
Den Cruise geht's ganz okay. Also das sind keine Kreuz, also da muss sich der Kreuzfahrer muss sich mehr Gedanken um die Crew machen.
Das mag sein, aber ich glaube, die wenigen Arbeitsplätze, die könnten auch woanders ökologisch besser eingesetzt werden.
Ja, absolut.
Genau, aber vielleicht kommen wir von diesem spaßigen Blick mal jetzt wieder down to earth und sprechen mal über den Reichtumsbegriff, den Sie anlegen. Und das basiert ja vielleicht auch auf Reichtumsforschung, die Sie sich angeschaut haben. Denn vielleicht können wir wirklich mal klären, was ist eigentlich eine taugliche Definition von Reichtum und dann im zweiten Schritt vielleicht von Superreichtum. Also wer also als reich gilt, weil das ist, glaube ich, nicht einfach zu beantworten.
Nee, absolut nicht.
Denn ich denke, jeder, der uns jetzt hier zuhört, verbindet irgendwie ein bisschen was anderes damit, wer reich ist oder was Reichtum ist. Und wir sehen es ja so, und das greifen Sie in Ihrem Buch auch auf, an so Beispielen wie Friedrich Merz oder Olaf Scholz, die sich in gewisser Weise zur Mittelschicht zählen. Dabei sind sie definitiv schon reich mit den Vermögen, die sie haben, aufgrund ihrer politischen und sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeiten. Ne? Also was denken Sie, ist auf Basis von dessen, was Sie sich angeschaut haben, im Blick auf Reichtumsforschung und so weiter, eigentlich eine debattentaugliche Definition von Reichsein, mit der wir vielleicht auch als Gesellschaft arbeiten können, um alle mehr ein gemeinsames Verständnis davon zu haben, worüber reden wir eigentlich?
Ja, also erstmal finde ich es wahnsinnig wichtig, sich dieses Wort reich, das tatsächlich debattentauglich zu machen, weil so wie es im Moment benutzt wird, ist es ein bisschen unnütz, weil es wahnsinnig schwammig ist. Wenn von reich in Deutschland die Rede ist, wird in der Regel gemeint, was zwischen jemand verdient gut und gehört zu den obersten 10% der Verdienenden. Das wird als reich bezeichnet. Das ist bei einem Single so ungefähr 3,8 netto. Und eben die Menschen, die ich jetzt getroffen habe, also Milliardäre. Es ist offensichtlich, dass dazwischen jede Menge Holz ist. Und wenn man beides als reich bezeichnet, das habe ich in dem Buch verglichen, wäre, als würden wir von heiß sprechen zwischen 20 Grad und 100 Grad. Auch da wissen wir, dazwischen ist ein großer Unterschied. Das eine ist T-Shirt-Wetter, das andere will man nicht erleben. Und so ist es eben auch mit Reich. Für mich ist es wichtig, dass, wenn ich von Reichtum spreche, meine ich Vermögen. Ich meine kein Einkommen, sondern ich meine Vermögen. Einkommen ist flüchtig, das kann mal so sein, das kann mal so sein. Vermögen ist quasi gehortetes, geronnenes Einkommen. Das heißt, das ist das, was eher unseren Status markiert. Für mich ist die unterste Reichtumsschwelle, wo man wirklich sagt, da ist jemand veritabel reich, wenn man aus seinem Vermögen heraus leben kann. Das heißt, wenn ich mir überlegen kann, möchte ich arbeiten oder nicht, je nach Zinslage muss man das so bei 2 bis 5 Millionen Euro ansetzen. Ab da ist es so, dass man sagen kann, wenn ich nicht arbeiten will, dann muss ich auch nicht. So, das wäre so die unterste Schwelle, wo man wirklich von Reichtum reden kann. In der Forschung wird dann Superreichtum oft da angesetzt, wo man sagt, da ist dann jenseits der Erfüllung aller Bedürfnisse, also aller Häuser, in denen man wohnen will, aller Urlaube, die man machen will, aller Lebensstandards, die man erfüllt wissen will, ist einfach noch was übrig, mit dem man Dinge gestalten kann, mit dem man Macht ausüben kann, mit dem man Einfluss ausüben kann. Manche Vermögensberater sagen, die fängt so bei 20 bis 30 Millionen verfügbares Vermögen an. Andere sagen 100 Millionen. Ich finde auch, diese 100 Millionen sind irgendwie eine ganz gute Grenze, weil es ja eine runde Summe ist. Aber natürlich gibt's da keine rote Linie. Bis 99 Millionen ist man nur stinkreich und dann ab 100 Millionen ist man superreich. Aber in den Dimensionen ist man unterwegs, in den Dimensionen hat meine Recherche stattgefunden. Das sind die Superreichen. Mhm.
Und wenn wir da mal auf Deutschland schauen, Frau Friedrichs, das ist ja ein Land, was ja kein Vermögensregister hat, im Unterschied zu anderen Ländern etwa. Yes. Hier ist also überhaupt nicht transparent, wer sind die Reichen, wer sind die Superreichen. Da arbeiten immer mal wieder Journalisten. Es gibt diese vom Manager-Magazin, die Liste der reichsten Deutschen. Ne? Und Sie und andere arbeiten auch daran, dass wir da nicht komplett im Dunkeln tappen. Mhm. Wie sieht's denn in Deutschland aus? Wer sind hier die Superreichen? Mhm. Das sind dann ja in der Regel, denke ich, Unternehmerdynastien, ne?
Häufig sind's Unternehmerdynastien in aller Regel. Also wir haben in Deutschland gut 3000 Menschen, die über 100 Millionen Finanzvermögen haben, also frei verfügbares Vermögen. Mhm. Und das ist dann fast ein Viertel des gesamten deutschen Finanzvermögens. Also 3000 Männchen besitzen fast ein Viertel des gesamten deutschen Anlagevermögens, Finanzvermögens. Und Milliardärsfamilien haben wir ungefähr 237. Das ist der aktuelle Stand. Das ungefähr ist ein Riesenproblem, also dass ich jetzt ungefähr sagen muss, weil wir es, finde ich, besser wissen müssten. Wir haben die Daten aber nicht. Ökonomen beklagen das, Forscher beklagen das, ich würde das auch immer wieder beklagen. Der Staat hat kein Interesse daran, diese Daten zu erheben. Also der Staat, der bei Bürgergeldempfänger gerne die Zahnbürsten zählt, um zu gucken, ob da noch jemand in der Wohnung mitsitzt, der interessiert sich nicht für die Frage, wer besitzt eigentlich in diesem Land wie viel? Und zwar eben nicht im 3-, 4-, 5-Millionen-Bereich. Ich finde, das ist wirklich Privatsache. Das soll jeder so handhaben, wie er will. Sondern im 100-Millionen- und Milliarden-Bereich. Und es gibt die Liste des Manager-Magazins, super recherchierte, ehrenvolle Arbeit, die Journalisten da gemacht haben, die sie aber eben oft gegen den Widerstand Vermögender eben auch gemacht haben, die auch versucht haben, dagegen zu klagen und so weiter. Und es gibt zum Beispiel eine Familie, die vermutlich reichste Familie Deutschlands, die Familie hinter dem Pharmakonzern Boehringer Ingelheim, die stehen da gar nicht drauf.
Ich glaube, Dieter Schwarz oder Klatten sind doch ganz oben, oder, auf der Liste. Und eigentlich müsste da Boehringer Ingelheim stehen, oder wie?
Genau, also unseren Recherchen zufolge müsste Boehringer Ingelheim mit 50 Milliarden geschätztem Vermögen da auf Platz 1 stehen. Die haben aber vor vielen, vielen Jahren erwirkt, dass sie nicht auf dieser Liste sein wollen. Und damals gab es noch keine Urteile dazu. Inzwischen haben Gerichte geurteilt, dass, weil an diesen Vermögen so viel Einfluss dranhängt, die Gesellschaft ein Recht hat, das zu wissen. In den Anfängen dieser Listen war das aber unklar. Und so konnten die das dann eben aushandeln damals und tauchen auf diesen Listen nicht auf. Und diese kleine Anekdote zeigt eben schon, wie problematisch da unsere Datenlage ist. Hinzu kommt, dass auch die Forschung, vor allem die Soziologie, bislang wahnsinnig wenig Interesse an den Reichen hatte. Die hatten so einen Drang nach unten, also haben sehr intensiv Armut erforscht, Reichtum aber kaum. Das ändert sich jetzt zum Glück gerade, aber auch das ist eine Riesenlücke. Das heißt, unser Wissen über diese doch sehr wesentliche Gruppe ist einfach sehr, sehr dürftig. Und ich finde, das wäre der allererste und wichtigste Schritt. Also nochmal, dass der Staat sagt, wir wollen diese Daten erheben, dass er sie der Forschung zugänglich macht, dass die dann vernünftig Aussagen treffen kann. Wie wird man reich? Wer hat das Geld? Wie ist es angelegt? Sind die Privilegien, die es gibt, noch irgendwie zu begründen oder nicht? Und dass wir dann als Gesellschaft qualifizierter darüber reden können. Ein wichtiger Punkt wäre auch zum Beispiel zu wissen, wie hoch ist denn die tatsächliche Steuer, die gezahlt wird? Da kommen wir ja auch sicherlich nochmal drauf. Auch das finde ich unwürdig, dass man da im Bereich des Meinungskampfes ist. Also, dass einem einige sagen, wir zahlen wahnsinnig viel Steuern. Dann erfährt man aber bei Recherchen, wer alles dran setzt, zahlt vermutlich als Superreicher dann doch eher weniger Steuern. Und ich finde, das sollte kein Meinungskampf sein, sondern das sollten wir wirklich wissen, um dann als Gesellschaft vernünftig debattieren zu können.
Sie haben davon gesprochen, 3000 Menschen über 100 Millionen, 237 Milliardärsfamilien. Ja. Wenn jetzt das ganze Vermögen in Deutschland so ein Kuchen wäre, wie wäre das denn aufgeteilt, wenn wir jetzt gerade mal auf diese, ja, wahrscheinlich sind es die 1-0,1%, über die wir jetzt hier sprechen. Wie viel haben die vom Kuchen?
Genau, also wir wissen, dass die 10 reichsten Prozent in Deutschland haben gut 60% des Kuchens. Das oberste Prozent hat so ein Viertel des Kuchens und danach wird unser Wissen so ein bisschen dürftig. Man schätzt, dass diese Milliardärsfamilien alle zusammen 1,4 Billionen haben, aber das ist eine total grobe Schätzung. Ob die jetzt 500 bis 1000 Milliarden weniger oder mehr haben, das weiß in Wahrheit tatsächlich niemand. Diese 1,4 Billionen wären aber das Dreifache des Bundeshaushalts, um da so ein bisschen eine Dimension festzuzurren. Also wir wissen über die Verteilung der 99%, wissen wir relativ gut Bescheid. Und je weiter wir nach oben kommen, desto dürftiger wird unser Wissen. Aber was man eben als gesichert festhalten kann, ist die obersten 10% in Deutschland, 60% des Vermögens. Und was wir da auch wissen ist, wenn wir da nicht gegensteuern würden, also wenn wir nichts tun würden, sondern alles so weiterlaufen lassen würden, wie es bislang ist, dann wären das in wenigen Jahren, hätten die dann vermutlich 70%. Das heißt, das Vermögen oben wächst, wenn nicht gegengesteuert wird, von selbst sehr munter weiter. Und wir haben in Deutschland eben das große Problem, dass die untere Hälfte fast gar kein Vermögen hat. Und da tut sich auch nichts. Also uns gelingt es nicht, dass bei denen von dem Wohlstand, den wir ja alle gemeinsam hier erarbeiten, dauerhaft was ankommt.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für eine klitzekleine Dissens-Podcast-Werbenachricht, denn dieser Podcast hier, der benötigt euren Support, damit ich weiterhin kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann für alle da draußen. Es sind gerade mehr als 1300 Leute, die monatlich Dissens mit einer Spende am Laufen halten und das klingt viel, aber es braucht tatsächlich auch immer wieder neue Leute, um die Zukunft dieses Podcasts hier zu sichern. Wenn dir Dissens gefällt und du es dir leisten kannst, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin, die unterstützen wir ja mittlerweile auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken dir auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's Crazy Rich von Julia Friedrichs zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Journalistin und Autorin Julia Friedrichs. Vielleicht können wir noch einmal jetzt den Bogen schlagen hin zu ihrer Art Feldforschung. Sie haben schon gesagt, die Soziologie hat sich mehr interessiert für das untere Ende der Pyramide und sie tauchen ja aber ein in ihrem Buch Crazy Rich in die Welt der Superreichen, haben da Multimillionäre und Milliardäre auch getroffen und mit ihnen gesprochen, auch zum Teil über Monate. Wie ist es ihnen eigentlich gelungen, Zugang zu dieser Welt zu bekommen? Denn wir haben schon drüber gesprochen, dass die meisten gar nicht gern gesehen werden, sich mitunter auch juristisch wehren dagegen, dass man öffentlich über sie berichtet. Yes. Sie schreiben selbst in ihrem Buch auch über einen Schweigekartell, dem sie da begegnet sind und auch viel Zurückweisung, sage ich mal, bei den Versuchen, da Zugang zu erhalten. Also wie lief das eigentlich ab? Vielleicht können Sie mal so einen kleinen Werkstattbericht geben. Wie haben Sie da Zugang bekommen? Wie trifft man eine Superreiche oder einen Superreichen?
Naja, zufällig nicht. Also das ist schon mal klar. Anders als bei anderen Recherchen kennt man auch keinen, der jemanden kennt und der dann wiederum jemanden kennt. Also auch so eine quasi so ein Schneeballsystem, was ja oft sehr gut ist für Recherchen, hat da nicht funktioniert. Ja, am Ende ist es ganz, ganz, ganz banal. Man schaut sich die Listen an, man recherchiert die Menschen dahinter. Ich habe sehr viele Biografien gelesen, Unternehmerbiografien und habe dann persönliche, lange Briefe geschrieben. In der Regel keine Antwort bekommen, aber wenn man ganz, ganz viel versucht, das meine ich, dass das das Banale ist, klappen einfach manche Dinge. Das heißt, es gab zum Glück Menschen, die reden wollten. Die wollten das aus komplett unterschiedlichen Motiven. Manche hatten schon mal was von mir gelesen und wollten mir sagen, dass sie finden, dass ich irre. Wollten sich mit mir streiten, was ich erstmal den besten Angang finde. Das war zum Beispiel mit Thomas Strüngmann so, dem Investor hinter BioNTech, ein wahnsinnig angenehmer Gesprächspartner, der einfach mal abends mich dann angerufen hat auf dem Handy, wo man dann schon mal so denkt, wow, der Milliardär auf meinem Handy und der reden wollte, der Lust hatte, sich auszutauschen. Dann gab es Menschen, glaube ich, sehr reiche Menschen sind in der Regel männlich und eher alt. Das macht unseren Reichtum in Deutschland aus. Und vielleicht gibt es manche, die dann nochmal einmal sich erklären wollen, die vielleicht eine Art Vermächtnis hinterlassen wollen. Auch das mag ein Motiv sein. Aber ich kann darüber natürlich nur spekulieren. Auf jeden Fall gab es dann eben eine Handvoll Menschen, eine Reihe von Menschen, die sprechen wollten. Es gab eine Gruppe, bei der ich, also eine Untergruppe der reichen Menschen, bei der ich so einen Startvorteil hatte. Und zwar gibt es seit kurzem Gesprächskreise für junge Vermögende in Deutschland. So eine Art Selbsthilfegruppe. Da treffen die sich, um im geschützten Kreis über Reichtum zu sprechen. Weil man muss sich vorstellen, wenn man jetzt in ein großes Erbe hineingeboren wird, gibt es wenig Menschen, mit denen man offen über all das sprechen kann. Mit nicht reichen Freunden ist es halt ein bisschen komisch, wenn man sagt, ach, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mit diesen vielen Millionen so umgehen soll. Dann sagen die, na, deine Sorgen hätte ich gern. Bei den Eltern ist es halt so, dass die oft sagen, jetzt sei mal nicht undankbar oder wir haben das schon immer so und so gemacht und jetzt mach das bitte genau so weiter. Das heißt, es gibt da Redebedarf und da gibt es diese Kreise und in diesen Kreisen wurde zum Einstieg mein Buch über Erben gelesen, was ich geschrieben habe, weil das kritisch, aber respektvoll ist, wurde mir gesagt und somit kannte man mich da. Und das war in diesen Kreisen quasi dann so ein bisschen der Einstieg.
Hm. Ist das so auch, wie Sie Ihren Hauptprotagonisten getroffen haben? Als Sebastian, den begleiten Sie da über Monate unter der Maßgabe, dass er anonym bleibt. Und der ist ja so ein Milliardenerbe, also in eine Familie, in einer der reichsten Familien des Landes hineingeboren und eben Miterbe eines Milliardenvermögens. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen in diese Welt des Mr. Super Rich, wie er bei Ihnen auch heißt, im Buch. Wir müssen uns die Person vorstellen, ne?
Genau, Sebastian ist mir von anderen Vermögenden empfohlen worden als Gesprächspartner. Mehr kann ich da zur Anbahnung nicht sagen. Wir hatten uns kennengelernt in einem Café. Er war extra nach Berlin gekommen und wir hatten geredet. Und ich war, muss ich zu meiner Schande sagen, nicht gut vorbereitet. Das heißt, ich wusste, er ist schon irgendwie reich, weil sonst wäre er mir nicht empfohlen worden. Ich wusste aber nicht, wie wahnsinnig reich er ist. So dass dieses erste Gespräch noch relativ unbefangen war. Danach habe ich meine Hausaufgaben gemacht und wusste dann tatsächlich, hinter ihm steht ein Milliardenvermögen. Und ab da, und das ist sehr, sehr typisch, wenn man diesen großen Geldsummen begegnet, war meine Unbefangenheit weg. Ich hatte ihm angeboten, wir könnten die Interviews, zu denen er sich bereit erklärt hat, bei mir zu Hause führen. Das wäre ja ein geschützter Raum und viele Vermögende wollen, finde ich, aus guten Gründen nicht, dass man ihre Adresse kennt, dass man bei ihnen zu Hause ist. Also wir brauchten Platz, habe ich gesagt, machen wir es doch bei mir in der Küche. Und vor seinem ersten Besuch ist meine Wohnung quasi ständig in mir zusammengeschrumpft, kam mir immer schäbiger vor, weil ich wusste da inzwischen, er ist in einer Villa mit Indoor-Pool aufgewachsen, mit Personal, er hatte einen ganzen Spielplatz im Garten. Ja, das ist, glaube ich, total typisch. Diese großen Geldsummen haben eine Autorität und die machen das Gegenüber so ein bisschen unterwürfig, klein. Mhm. Und Sebastian ist jemand, den ich als wahnsinnig mutig erlebt habe, weil er eben was gemacht hat in den langen Gesprächen. Wir haben am Ende 50 Stunden auf Band gesprochen, was meines Wissens noch nie jemand gemacht hat. Er hat wirklich einen Inside-Einblick in das Aufwachsen in einer Milliardärsfamilie gegeben, angefangen bei so Fragen wie, wie habe ich es denn eigentlich erfahren? Wann haben meine Eltern es mir denn überhaupt gesagt? Über die Frage, wie ist es denn? Man neigt ja immer dazu, das eigene Leben als normal zu finden. Wie hat er denn festgestellt, dass sein Leben gar nicht normal ist? Weil auch er natürlich als Kind dachte, alle leben so, alle haben Chauffeure, alle fahren über Weihnachten auf die Malediven, das ist halt so. Und das war wahnsinnig spannend, weil er mir erklärt hat, dass quasi bis in seine Teenagerjahre er auch dachte, dass seine Eltern für das Leben vor allem arbeiten, also dass sie ihren Lebensstandard vor allem mit der Arbeit der Eltern finanzieren. Aus der Forschung weiß man, dass das total oft so ist. Also bei einem großen Erbe wird oftmals gesagt, in der Familie, ja, Papa arbeitet ja so hart, Mama arbeitet ja so hart, deshalb ist es so. Und Sebastian hat erzählt, dass eine Freundin dann ihm irgendwann gesagt hat, du, das kann nicht sein. Ich sehe die Urlaube, die ihr macht, ich sehe euer Haus, euer Personal. Das kann wirklich nicht sein, was deine Eltern dir erzählt haben. Und so ist dann eben diese halbe Lüge aufgeflogen. Und das hat er berichtet. Er hat auch berichtet, wie es ist, wenn man plötzlich einfach auf seinem Konto Millionen hat, ohne quasi gefragt worden zu sein und dieses Geld immer weiter fließt und immer mehr wird und man aber gar nicht weiß. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil das bei vielen Vermögenden so ist. Man weiß gar nicht, was mit diesem Geld so gemacht wird, sondern da gibt es Experten, Vermögensverwalter, die dieses Geld anlegen, die mit dem Geld arbeiten, wie es dann immer so heißt. Aber der Vermögende trifft viel weniger Entscheidungen, als ich mir das vorgestellt hatte, sondern da gibt es oft so eine Standardeinstellung. Also wir investieren irgendwie mit hohem Sicherheitsfaktor und ein bisschen Risiko optimiert. Und dann machen die ihren Job und stecken das Geld dann in Dinge, wo Sebastian meinte, als er das dann herausgefunden hat, er wollte das gar nicht. Das waren Dinge, die er ganz, ganz furchtbar fand. Genau, und all diese Einblicke liefert er eben bis hin zu den Steuerkonstruktionen, die auch in seiner Familie genutzt werden, um eine Steuer, die auf dem Papier 30% betraf, auf fast null zu drücken. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass er sich getraut hat, mit mir zu reden im Schutze der Anonymität, weil ich glaube, dass das einfach extrem wichtige Erkenntnisse sind, die er liefert, dass er da einen Vorhang lüftet, der sonst niemals hochgehoben wird. Hm.
Ja, wir können da natürlich auch nicht auf alles eingehen. Da möchte ich auch allen Zuhörenden empfehlen, in Ihrem Buch, Frau Friedrichs, über diese Geschichte noch mehr zu lesen. Aber mich hätte mal interessiert, wie die Reichen, die Sie getroffen haben, allen voran Sebastian, aber auch die anderen Personen, zum Beispiel Capri-Sonne-Gründer und Milliardär Hans-Peter Wild, über den haben Sie ja schon gesprochen, wie die eigentlich über ihren Reichtum denken, also was ihr Reichtum auch vor allem aus gesellschaftlicher Perspektive bedeutet, ne? Welche gesellschaftlichen Folgen auch die wachsende Vermögensungleichheit hat, ja? Zum Beispiel ökologische Konsequenzen oder auch die gesellschaftliche Spaltung, die wir sehen. Da sind ihnen natürlich, und das machen sie in ihrem Buch deutlich, die unterschiedlichsten Positionen begegnet. Ja? Also der einen reflektiert, die anderen vielleicht eher nicht so. Deswegen, mich hätte mal interessiert, wie blicken die auf ihren Reichtum, warum sie reich sind und andere nicht und ob ihr Reichtum eigentlich gesellschaftlich auch gerechtfertigt ist.
Also Sebastian ist eine große Ausnahme, weil der hadert mit der Frage, ob sein Reichtum gerecht ist. Er sagt, eigentlich dürfte es Leute, die allein durch die Geburt so einen großen Reichtum erlangen wie ihn, dürfte es eigentlich gar nicht geben. Das hat auch was extrem Selbstkritisches und man merkt in den Gesprächen mit ihm, warum die ganz vielen anderen, die ich getroffen habe, in der Regel anders drauf waren. Die haben mir nämlich in aller Regel gesagt, es ist im Grunde genommen in Ordnung, wie es ist, dass ich so viel habe und die anderen eben nicht. Die Erklärmodelle waren dann unterschiedliche. Viele glauben an sowas wie einen Millionaires Mindset, habe ich das genannt. Und so wird es auch in der Forschung genannt. Das heißt, dass man quasi einen Reichtumsgen oder einen Reichtumscharakter hat und es einfach mehr will als andere. Das war für mich so ein faszinierendes Rabbit Hole, in das ich eingestiegen bin. Wie verbreitet wirklich dieser Gedanke ist, reich wird, wer reich sein will und that's it. Also das kommt einem ja so lapidar vor, dass man es kaum glauben kann, aber viele Menschen glauben daran. Es gibt sogar Reiche, die sich die Summe, die sie erreichen wollen, also die Milliarde dann im Zimmer aufhängen und dann immer drauf gucken und dann sagen, durch das Draufgucken wird ihr Unterbewusstsein darauf trainiert, dieses Ziel auch zu erreichen. Dann gab es etliche, die gesagt haben, es ist gut für die anderen, dass ich so reich bin, weil ich sorge dafür, dass mit dem Geld das Richtige passiert. Also ich bin so ein kluger Investor, ich kümmere mich so gut um die Dinge. Das hat zum Beispiel Thomas Breer, der vermutlich reichste Kölner, mit dem ich gesprochen habe, gesagt, dass er gesagt hat, wenn man das Geld jetzt verteilen würde an alle, dann würden die es ja nur verballern, verkonsumieren und dann würde nichts mit dem Geld passieren. Das ist so ein bisschen die Trickle-Down-Theorie. Das heißt, wenn wir oben nur möglichst viel Vermögen ballen, dann sickert das nach unten durch und die steigende Flut, so wird der dann, wurde immer gesagt, hebt am Ende alle Boote. Das heißt, allen geht's am Ende besser. Leider hat die Wirtschaftswissenschaften das inzwischen als ihr Glauben ja nachgewiesen, aber sehr, sehr viele Vermögende glauben daran. Und ich verstehe das auch. Ich verstehe, dass man irgendeine Story braucht, die man glaubt, um so klarzukommen. Weil ansonsten, wenn man wirklich das hinterfragen würde, käme man eben bei Selbstzweifeln an und käme natürlich irgendwann bei der Lage an, ich war vielleicht 100-mal cleverer oder 1000-mal cleverer als alle anderen, aber ich war sicher nicht 1000 Millionen-mal cleverer als alle anderen. Und diese Fragen werden aber oft ja in der Konsequenz nicht gestellt. Und wie gesagt, ich verstehe das total. Ich glaube, das ist urmenschlich, aber trotzdem in den Gesprächen kommt es einem auch manchmal ein bisschen komisch vor. Und was auch noch auffällt, ist, dass sich sehr reiche Menschen oftmals gar nicht ja mit dem Rest vergleichen, sondern mit anderen Reichen. Das heißt dann zum Beispiel, Hans-Peter Wild sagt auf die Frage, ob es denn fair ist, dass er 3 Milliarden hat und andere nicht, sagt er, was soll das heißen? Da können Sie auch fragen, warum hat denn Jeff Bezos so viel mehr als ich? Das heißt, logischerweise vergleicht man sich mit denen, die man als seinesgleichen anerkennt und ja, ist dann eher eben da unterwegs und fragt sich vielleicht, warum ist jemand Platz 70 der reichen Liste und ich bin nur Platz 80.
Gibt es eigentlich einen Unterschied generational? Also ich könnte mir vorstellen, dass Sebastian ist ja ein Milliardärserbe. Sie haben auch Marlene Engelhorn getroffen, die Mitgründerin von Tax the Rich. Und die hat jetzt auch einen großen Teil ihres Erbes einem Bürgerrat in Österreich gegeben, der das dann für demokratische und ökologische Zwecke verteilt hat. Ja. Also sind Leute, die quasi so in diese Erben kommen, wo dann sie viel schneller realisieren, okay, das ist ja völlig unverdient. Ich bin jetzt einfach mit Glück in the right family reingeboren, so, dass da eher dieses Hadern stattfindet. Oder wie haben Sie das erlebt?
War mein Eindruck, dass tatsächlich bei Erben eher dieses Hadern stattfindet. Aber auch da wäre es toll, wieder Forschung zu haben. Also das, was ich liefern kann, ist eine anekdotische Evidenz. Ich habe das Hadern häufiger unter Erben erlebt. Wir wissen aber nicht, geben Erben mehr ab? Wir wissen nicht, stiften Erben mehr als self-made Leute? Es gibt auch so eine gegenteilige Erklärung, die sagt, Erben sind manchmal unsicher im Umgang mit dem Vermögen. Auch das habe ich erlebt. Und beschäftigen sich dann vielleicht gar nicht so, fassen es gar nicht so an, sondern lassen es alles so selber laufen, weil sie ihre Hauptaufgabe sehen, das zu erhalten und zu verwalten. Und das wären dann natürlich vermutlich nicht Menschen, die übers Abgeben und übers Verteilen nachdenken. Ich habe ja auch zum Beispiel mit Harald Christ gesprochen, der ist self-made, ist aus einfachen Verhältnissen in Worms, hat sich hochgearbeitet und das ist zum Beispiel jemand, der sehr souverän damit umgeht, dass er sagt, ich will ganz, ganz viel davon weggeben. Also auch da wieder, ich kann es nur immer wiederholen, es wäre schön, das alles zu wissen. Es wäre schön, das alles mit empirischen Daten eben begründet zu haben. Aber mein Eindruck war schon, dass unter jüngeren Erben diese Gerechtigkeitsfragen eine größere Rolle spielen. Vielleicht auch, weil sie einfach noch die Perspektive haben, ganz banal noch 50, 60, 70 Jahre in dieser Gesellschaft leben zu wollen. Und in der Tat auch viele Superreiche von der Sorge getrieben waren, knallt uns der Laden hier irgendwann auseinander. Und auch die Klimafrage, die uns ja nochmal ganz neu auf großen Reichtum blicken lässt, ist natürlich eine, die unter Jüngeren wichtiger genommen wurde. Das war schon mein Eindruck.
Wie haben Sie das denn bei Sebastian erlebt? Also vom Hadern vielleicht auch ins Machen zu kommen, ins Abgeben zu kommen, wie jetzt zum Beispiel eine Marlene Engelhorn, die sich da mit Tax the Rich, mit anderen MillionärInnen engagiert dafür, dass es mehr Steuergerechtigkeit gibt. Wie haben Sie das bei ihm erlebt? Plant er auch Mitglied zu werden bei Tax the Rich? Oder?
Also er spendet sehr viel. Er ist aber in einer ganz anderen Lage als Marlene Engelhorn, weil er ist in einer typischeren Lage. Sein Geld ist nämlich ganz, ganz eng mit der Familie verflochten. Wir haben ja in Deutschland in den großen unternehmerischen Vermögen, das ist einfach dynastisches Vermögen. Und das heißt, das Weggeben des Vermögens im großen Stile würde oft auch bedeuten, dass man einen Schritt aus der Familie raustut. Insofern scheint es oft wie die ganz einfache Lösung, ist es aber für die allermeisten Erben nicht. Bei Marlene Engelhorn war es anders, weil da ist das Unternehmen längst verkauft. Das heißt, sie hat tatsächlich einfach Geld geerbt und konnte damit dann natürlich machen, was sie möchte und ist diesen sehr radikalen Schritt gegangen, mit dem sie auch vor allem aufrütteln wollte und wollte sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass immer nur die Reichen entscheiden sollen, was mit dem Geld passieren soll. Warum entscheidet es nicht die Klugheit der vielen? Ganz beeindruckende Aktion, wie ich finde, die eben vor allem auch ja so einen symbolischen Wert haben sollte. Das wäre jetzt für den Sebastian viel, viel schwieriger. Und vielleicht sind die Fragen, die er sich stellt, kann man auch gerade unternehmerisches Eigentum neu definieren? Kann man es neu leben? Was können wir da für Formen finden? Es gibt zum Beispiel die Überlegung des Verantwortungseigentums. Das heißt, dass Unternehmen am Ende eher sich selber gehören und eben nicht über Generationen und Generationen Familien, die mit der Gründung gar nichts mehr zu tun haben und auch das Geschäft längst nicht mehr führen, sondern quasi vor allem auf dem Besitz sitzen. Ich glaube, die Fragen, die er sich stellt, können vielleicht teilweise sogar die größere Konsequenz haben, wenn er da zu Antworten kommt.
Ja, vielleicht auch so ein trockenes Thema wie die Besteuerung von Unternehmensvermögen bei Erbschaften.
Ja.
Ich meine, das ist ja, glaube ich, der größte Batzen, wenn man sich das vererbte Vermögen in Deutschland anschaut, wo Superreiche ja mit kaum Besteuerung wegkommen.
Genau, wir haben in Deutschland bei der Erbschaftsbesteuerung wirklich ein sehr kurioses Modell. Es gibt sehr hohe Freibeträge, das heißt, wer wenig erbt, zahlt keine Steuern. Dann steigt aber die Steuer in der Mitte und so mittelgroße Erben, die vielleicht so 10 Millionen erben, die zahlen tatsächlich im Schnitt eine ordentliche Steuer. Bei den ganz großen Erben geht es dann aber wieder rasant runter. Da haben wir eine durchschnittliche Steuerbelastung von wenigen Prozent. Das liegt vor allem an einem Schlupfloch, würde ich es nennen, in der Erbschaftssteuer, was aber so groß ist, dass man es gar kein Schlupfloch, sondern eher ein Scheunentor nennen könnte, was so ein bisschen eine Fingerübung auch für Steuerberater ist. Und zwar gibt es die wirklich seltsame Regelung der Verschonungsbedarfsprüfung. Das heißt, wenn ich eine sehr, sehr große Summe geschenkt bekomme oder eben unternehmerisches Vermögen erbe und dann aber sage, heute an diesem Tag habe ich leider kein Geld, um diese Steuer zu bezahlen. Dann sagt der Staat, dann musst du auch nicht. Das ist was, was jetzt bei uns, die wir Lohnsteuer zahlen, uns, glaube ich, noch nie vorgekommen ist, dass man am Ende des Monats dem Finanzamt sagt, sorry, ist gerade eng, und die sagen, ja komm, dann lass stecken. Dass das tatsächlich bei denen so vollzogen wird, die über, da geht's wirklich um hunderte Millionen, um Milliarden, das halte ich für ein großes Gerechtigkeitsdefizit. Und Sebastian berichtet eben, dass das auch in seiner Familie der Fall war. Das heißt, sie hatten einen Bescheid, dass sie viele, viele, viele Millionen, er sagt so viel, dass der Finanzminister in dem Bundesland, in dem das stattgefunden hätte, das in dem Jahr gemerkt hätte, dass er viel mehr Geld zur Verfügung hat. So viel hätte seine Familie zahlen müssen. Und dann haben die Berater das eben über viele Jahre aufwendig vorbereitet. Und es war dann eben möglich, dass sie fast nichts bezahlt haben auf dem Wege dieser Verschonungsbedarfsprüfung. Mhm. Das ist nur ein Einblick in eine Welt, die sich mir bei der Frage nach Steuern erschlossen hat, wo ich das Gefühl hatte, in diesen Größenordnungen ist Steuer so ein bisschen, ja, so eine Wahlmöglichkeit. Es gibt Vermögende, die wirklich viel Steuern zahlen. Aber wenn man nicht will, dann, so scheint es zumindest, muss man auch gar nicht so viel zahlen. Dann gibt es Mittel und Wege, das legal zu vermeiden. Und ich finde, das ist für alle ungerecht. Das ist ungerecht für die, die hohe Steuern zahlen unter den Vermögenden, weil die werden in einen Topf geworfen mit denen, die das nicht tun. Und es ist natürlich ungerecht, weil es so einem Grundprinzip widerspricht, was wir haben, dass starke Schultern auch mehr Last tragen, was die Finanzierung des Allgemeinwesens angeht. Das klappt in Deutschland auch beim Einkommen. Wer viel verdient, zahlt viel Steuern, sehr, sehr viel Steuern. Beim Vermögen funktioniert es aber überhaupt nicht.
Hm. Nur zum Ausblick, Frau Friedrichs, es gibt jetzt auch eine zunehmende Diskussion über ja die Macht von Vermögen, die Ungleichverteilung auch und welche Gefahren das auch eben für unsere Demokratien zum einen birgt, aber auch mit diesem Geld kommt ja auch Macht über Investitionsentscheidungen einher und die Möglichkeit von Überkonsum etwa, also welche Bedeutung das auch im ökologischen Sinne hat für eine klimakollabierende Welt. Was wird aus Ihrer Sicht passieren, wenn wir nicht schleunigst dazu kommen, mehr über die Begrenzung von Reichtum zu sprechen als Gesellschaft? Wie viel Ungleichheit verträgt so eine Gesellschaft?
Ja, man sieht ja, dass sie sehr viel Ungleichheit irgendwie verträgt. Ich glaube, auf keine gute Art. Und es würde auch sicherlich eine Zeit lang noch so weiterlaufen und wir würden das schon irgendwie aushalten. Ich glaube aber, dieses irgendwie aushalten sollte nicht das Ziel sein. Ich glaube, dass viele Probleme, die wir in Deutschland momentan haben, auch auf diese extreme Vermögensungleichheit zurückgehen, weil Leute das natürlich in ihrem Alltag spüren, dass vieles, was behauptet wird, so nicht zutrifft. Also sie spüren, egal wie viel ich arbeite, wenn ich in einer Großstadt als Mieter lebe, komme ich nicht vom Fleck. Aber das Kind meiner Bekannten, das sehr viel geerbt hat, sitzt einfach in einer großen Wohnung und arbeitet viel weniger als ich. Das sind ja große Gerechtigkeitsfragen. Wir sehen in Ostdeutschland, dass die Vermögensmauer zwischen Ost und West immer noch steht. Also Ostdeutsche holen nicht auf. In vielen Städten gehören die Wohnungen, gehören ihnen nicht, sondern gehören anderen, gehören Menschen, die sich da eingekauft haben. Auch das macht, glaube ich, was mit Menschen. Wir werden es in unseren Sozialsystemen spüren. Wenn wir immer weiter alles nur durch Arbeit bezahlen lassen, kommt es irgendwann für die, die arbeiten und gut verdienen, an eine Grenze. Ich glaube, wir sollten uns dieser Frage ganz, ganz dringend annehmen. Und mein Wunsch wäre, dass wir das gemeinsam tun mit den Vermögenden, die bereit sind. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr bereit sind, zu reden und nach klugen Lösungen zu suchen. Ich glaube aber, das geht. Ich bin vielleicht eine große Optimistin, aber ich sehe da die Möglichkeit. Und was wir eben vor allem brauchen, ist eine Politik, die sich kluge Konzepte überlegt. Ich finde, die Diskussion wirkt immer noch so wie in den 80er Jahren. Das Einzige, was der Politik einfällt, ist die Vermögenssteuer. Die hat ganz viele Probleme. Man müsste sich dringend kluge, neue Dinge überlegen. International wird da vieles diskutiert und Deutschland muss so ein bisschen mal aufwachen und muss im Hier und Jetzt ankommen. Und dann wohnt dem Ganzen ja eine tolle Nachricht eigentlich inne. Es gibt ganz, ganz, ganz viel Geld, was Probleme lösen könnte in Deutschland. Und ich glaube auch, es gibt Vermögende, die an Bord wären. Und irgendwie muss man alles zusammenbringen.
Ja, mir klingt das ein bisschen zu romantisch.
Ja, schön, oder?
Wo wir uns auf jeden Fall einig sind, denke ich, Frau Friedrichs, ist, dass wir aus sozialen und ökologischen Gründen in Deutschland, aber auch darüber hinaus eine enorme Umverteilung bräuchten. Also eine Ökonomie, die nachhaltig ist, da müssten wir auf Konsum verzichten. Ja, und das wird es nur geben, wenn es mehr Gleichheit gibt. Also die Leute werden nicht zum Beispiel auf ihr E-Auto verzichten, wenn es dann noch die Superreichen gibt, die mit ihren Luxusjachten übers Wasser kreuzen. So ist der Bogen vielleicht wieder zum Anfang geschlagen, ne? Und Ihr Buch liefert da ja wertvolle Fakten und Einsichten eben zu der Vermögensungleichheit, die solchen Statuskonsum am Ende dann auch ermöglicht. Was den Weg dahin angeht, also zu einer gleicheren Welt, da scheint mir die Hoffnung auf die Einsicht der Reichen da doch eher unbegründet. Da gibt es wenig Grund für Optimismus, denke ich, dass die freiwillig auf ihr Geld und auf ihren Einfluss verzichten werden. Und auch für ihre Spielereien wie Superjachten. Also da gibt es vielleicht so weniger einsichtige und kluge Köpfe. Und dann aber auch einfach zu viele Leute auf den Privilegien beharren und auf dem Einfluss und der Macht und den Reichen da die Hand reichen. Das ist aus meiner Sicht ein frommer Wunsch.
Genau, bisschen Kirchentag am Ende. Aber ich finde, Pessimismus haben wir genug.
Ja, das stimmt. Aber ich setze da meine Karten eher schnöder auf Klassenkampf und soziale Bewegung. Also wenn Veränderung kommt, dann von unten.
Warten wir ab. Es wäre ein Versuch wert, würde ich meinen.
Frau Friedrichs, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich hier besucht haben. Danke Ihnen.
Sehr, sehr gerne.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Journalistin und Autorin Julia Friedrichs. Wenn ihr euch für sie als Person oder ihre Bücher interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.